Sprechstunde Rettungsdienst, der Podcast für präklinische Aus- und Fortbildung.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Podcast, oder Hendrik?
Anke, hi.
Hi.
Das ist ja jetzt Nummer 3.
Ja, wirklich, 3. Es ist schon eine große Zahl, so für einen Start.
Das heißt, während wir das hier aufnehmen, sind die ersten Folgen schon erschienen. Also die erste ist ja jetzt letzte Woche gerade tatsächlich erschienen.
Ja.
Und da gibt es sogar schon ein paar Rückmeldungen, Kommentare und Sterne.
Ach, ja, ich habe es gesehen. Ein paar haben schon bewertet.
Ja, bis jetzt haben wir nur 5-Sterne-Bewertung tatsächlich.
Ja, okay. Müssen wir mal ins Verhältnis setzen, aber sonst würde ich sagen, das ist ein guter Start.
Naja, das Verhältnis, das ist schwierig, weil ich glaube, es ist noch eine einstellige Zahl von Menschen, die 5 Sterne verteilt haben.
Ach so, ich dachte, wir hätten schon die 10 erreicht.
Also meine Mama ist auf jeden Fall dabei und mein Papa.
Okay, gut, ja, mal schauen. Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr.
Ja, okay, aber dann gerne auf dem Niveau weiter verhandeln hier.
Ja, damit sind wir zufrieden.
Ja,
alles
super.
Andere nehmen wir nicht an. Nein, und, Spaß.
Genau, dann freuen wir uns total, dass wir wieder online sind hier und auch heute wieder einen interessanten Gast nachher begrüßen dürfen. Und vorher wollte ich dich mal einmal fragen, Anka, gibt es eigentlich so Einsätze, wenn die auf dem Melder erscheinen, bei denen du sagst, da möchte ich eigentlich gar nicht so gerne hinfahren, oder umgekehrt Einsätze, bei denen du sagst, cool, das ist genau mein Ding?
Oh ja, tatsächlich. Ich scheue mich vor psychiatrischen Einsätzen. Gerade wenn es in Richtung Zwangseinweisung und so geht, bin ich immer sehr, sehr zurückhaltend, weil ich da ehrlich gesagt auch nicht keine gute Expertise so selber drin habe und gar nicht weiß, wo ich mich rechtlich da so richtig bewege. Wäre vielleicht mal ein interessantes Thema, das auch nochmal irgendwann aufzunehmen. Also da bin ich selber auch echt, nicht gerne vor Ort und sträube mich etwas. Ja, wo ich tatsächlich gerne hinfahre. Boah, da fragst du mich jetzt was. Internistisch, ich finde internistisch immer gut. Ist immer ein Wunderpaket. Man weiß nie, was man bekommt vor Ort, finde ich. Ja, aber sonst, ich mag eigentlich alle Einsätze. Sonst wäre man ja nicht hier,
dann
oder Hendrik?
Du hast ja gerade nochmal die Kurve gekriegt. Erst habe ich gedacht, die mag gar keine Einsätze. Die mag gar nicht so gerne.
Nee. Ich konnte mich nur nicht entscheiden, was ich jetzt gerade am liebsten mache. Schon internistisch.
Ich verstehe schon. Okay,
Aber wie ist denn bei dir?
Ja, bei mir. Ich glaube, das hat sich so im Laufe der Jahre so ein bisschen verändert. Also eine Zeit lang beispielsweise hatte ich eigentlich gar keine Lust, zu diesen sogenannten Bagatelleinsätzen zu fahren. Das Wort nehme ich auch gleich wieder zurück, weil ich es gar nicht mag. Und mittlerweile mag ich es auch überhaupt nicht mehr, weil das, glaube ich, zu Fixierungsfehlern führt, wenn man zu diesen Einsätzen, die so niedrige Priorität zu haben scheinen, auch mit dem Mindset hinfährt, dass das schon wieder nichts für den Rettungsdienst sein kann. Und ehrlich gesagt mache ich das mittlerweile auch ganz gerne, weil ich glaube, dass sich Handlungskompetenz und Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit... Hi, kommt ruhig rein.
Ups.
So, Anka, jetzt sind wir gerade unterbrochen worden hier.
Ja.
Ich habe ja hier so ein offenes Büro, ne?
Ja.
Und immer wenn die Kollegen einen Einsatz gefahren haben und so Fragen zu dem Einsatz haben, dann kommen die rein. Und das ist auch gut so. Und deshalb haben wir es auch gerne unterbrochen. Und das ist jetzt auch nicht unser Problem, sondern das von unserem Tontechniker. Der muss es nämlich jetzt so zurechtschneiden.
So nämlich.
Dass das alles wieder irgendwie in Fluss bekommt. Ich glaube, wir waren stehen geblieben bei der Frage dieser vermeintlichen Bagatelleinsätze, die es für meine Begriffe ja gar nicht sind. Und dass eine berufliche Zufriedenheit oder wenn ich abends nach Hause gehe, dann bin ich ja nicht nur zufrieden, weil ich einen irgendwie erfolgreich wiederbelebt habe oder ein Polytrauma da von der Straße gerettet habe, sondern ich bin ja eigentlich immer dann zufrieden, wenn ich glaube, irgendwie einen guten Job gemacht zu haben. Und einen guten Job gemacht zu haben in diesen Fällen kann ja auch bedeuten, dass ich jemanden ertüchtigt habe, mit seinen gesundheitlichen Problemen jetzt besser umzugehen, das vielleicht für ihn oder mit ihm zusammen eingeschätzt habe und mit dem Patienten zusammen einen Weg gefunden habe, wie er sich jetzt hier verhalten kann und vielleicht auch ein bisschen weniger Angst hat, ein bisschen besser zurechtkommt und auf dem Problemniveau, auf dem er sich gerade befindet, einfach auch eine gute Lösung zu finden.
Und auch da bekommt man die Dankbarkeit zurück.
Ja,
und
genau.
Das sogar extrem.
Ja, mit viel mehr Ruhe und vielleicht auch mal einem Lächeln. Denn wenn man jetzt gerade wiederbelebt worden ist, dann sagt man ja meistens nicht so richtig Danke, sondern ist dann vielleicht irgendwann froh, dass man es geschafft hat. Aber das ist tatsächlich unmittelbar in diesen Fällen. Und insofern macht mich das nicht mehr unzufrieden und finde ich es auch nicht so gut, wenn wir mit dieser Einstellung in diese Einsätze hereingehen. Ne? Ob das jetzt tatsächlich rettungsdienstliche Einsätze sein müssen, das ist eine Frage, die letztendlich auch, glaube ich, zumindest politisch beantwortet werden muss.
Ja.
Zumindest auf Ebene der Träger, vielleicht auch auf Ebene der Länder oder auf Bundesebene. Was ist eigentlich das, wofür wir den Rettungsdienst einsetzen wollen? Sind es nur die lebensbedrohlichen Fälle oder sind es eben auch diese Fälle. So, und solange diese Frage nicht beantwortet ist, gehe ich davon aus, dass wenn mein Träger mich dahin schickt über die Leitstelle, dass das auch meine Aufgabe ist, das zu tun. Und ich bin völlig okay damit, diese Aufgabe auch auszuführen.
Ja, und der Anrufer oder der Anrufende kann nichts dafür, was ihm geschickt wird, ne? Also der sucht sich das nicht aus, was da jetzt kommt, sondern wir werden immer noch dahin geschickt von jemand anderem, der das bewertet oder das System, das es bewertet und nicht der Anrufende selber, der sagt,
ganz genau,
er braucht das und das.
Ja, wir schreiben auf jedes Auto I112, rufen Sie da an und wenn Sie es dann tun, dann können wir uns doch in der Folge nicht beschweren. Also
genau.
Ich glaube, dass es schon auch eine Institution, eine Stelle gibt, die dafür zuständig ist, zu bewerten, ob das jetzt ein Fall für den Rettungsdienst ist oder nicht. Diese Stelle heißt Leitstelle. Und solange wir von der Leitstelle in diesen Einsatz geschickt werden, glaube ich, dass wir den auch dann gut führen sollen.
So nämlich. Aber
super, dann sind wir uns ja schon einig.
Ich würde sagen.
Und können zu unserem nächsten Strukturmoment überwechseln, weil du hast mir, glaube ich, einen Fall mitgebracht.
Ich weiß wieder mal
nicht so ganz genau, was das sein wird. Ich bin schon ganz gespannt. Leg mal los.
Ja, okay. Also du hier wieder schön am Fahren, wieder viele Einsätze schon hinter dich gebracht. Und jetzt klingelt der Melder, 68 Jahre, männlich, akute Dyspnoe. Ja.
Okay,
das ist deine Einsatzmeldung.
Ja, akute Dyspnoe, älterer Patient, hattest du gesagt?
68.
Häusliches Umfeld.
Häusliches Umfeld, ja.
Ja, wer hat alarmiert?
Die Ehefrau.
Hast du einen Notarzt mitgeschickt oder bin ich alleine unterwegs?
Nee, du bist alleine unterwegs.
Ah, ja, okay, verstehe. Okay, also. Ja, ich fahre da mal hin und würde mir so eine FFP2-Maske aufsetzen. Insbesondere bei älteren Menschen führt natürlich ein infektiöses Geschehen häufig zu einer Atemnot, sodass da eine Pneumonie zum Beispiel dahinter sein könnte. Die möchte ich nicht. Also würde ich mich mal schützen und meinem Kollegen das Gleiche raten. Und dann gehen wir mal mit unserem ganzen Equipment da herein.
Ja, also die Ehefrau hat euch schon die Tür geöffnet. Das ist so eine Doppelhaushälfte in einer guten Wohnsiedlung, wo ihr ankommt. Und da öffnet die Ehefrau dann die Tür, weist euch schon ein. Die ist richtig mitgenommen. Die redet nicht richtig viel. Sie ist viel am Weinen und sagt nur, dass ihrem Mann nicht gut geht.
Mhm.
Und sie hat euch halt angerufen, dass er so nach Luft ringen würde.
Ja, das ist ja ein belastendes Ereignis auch für Angehörige, wenn die sowas miterleben müssen, ja? Kann ich den schon sehen aus der Entfernung?
Nee, also du gehst ins Haus rein mit der Ehefrau zusammen und er liegt im Wohnzimmer im Pflegebett.
In einem Pflegebett. Und da liegt er oder sitzt aufrecht?
Nee, er liegt im Pflegebett mit hochgestelltem Oberkörper wohl. Er fixiert dich aber nicht wirklich, als du reinkommst.
Ja, aber ist er wach?
Ja, er hat die Augen immer mal wieder geöffnet, aber auch geschlossen. Er reagiert nicht richtig auf, also du kommst da ja wie immer rein. Hallo Rettungsdienst, darauf reagiert er jetzt nicht wirklich, nee.
Angestrengt die Atmung?
Er ist sehr angestrengt in der Atmung, ja.
Hörbar aus der Entfernung bereits?
Nicht richtig hörbar, aber du kannst schon direkt sehen, dass die Atemfrequenz deutlich erhöht ist, ja.
Ja, das finde ich kritisch dann erstmal und würde meinem Kollegen das auch entsprechend mitteilen und dann gehen wir mal hin.
Ja.
Und dann würde ich mal mit meinem ABCDE beginnen. Oder ist der, wenn ich ihn anspreche und ihn frage, was passiert ist, warum wir gerufen worden sind, kann er das sagen oder reagiert er darauf nicht?
Also du nimmst schon wahr, dass er wahrnimmt, dass du da bist in dem Moment, aber er kann, also er reagiert nicht richtig auf deine Fragen. Das beantwortet, wenn dann die Ehefrau, die ist immer bei ihm, die kennt ihn komplett.
Ja. Okay, also nach meinem ersten Eindruck hat er dann eben Schwierigkeiten zu atmen. Das würden wir mal ein bisschen genauer dann objektivieren wollen.
Mhm.
Der Mund, ist der frei, wenn ich da reinschaue?
Ja, der Mund ist frei, Atemwege sind frei. Du siehst keine Schwellung, keine Rötung im Rachenbereich.
Okay. Die Atmung, hattest du gerade gesagt, ist schnell. Wenn wir die Frequenz auszählen, wie hoch kommen wir da?
So bei 30.
30 sehe ich ein AZV, das ausreichend erscheint.
Schwach ausreichend.
Eine Zyanose?
Ja, eine Lippenzyanose, ja.
Wenn ich drauf führe, links, rechts, im Seitenvergleich höre ich eine seitengleiche Belüftung oder ein pathologisches Nebengeräusch?
Nee, also das gefällt dir nicht richtig gut. Du hörst so ein Giem-Rasselgeräuschartig. Du kannst es nicht richtig gut raushören, weil er auch ein bisschen am Stöhnen dabei ist.
Mhm.
Und du hörst auch, dass rechtsseitig basal deutlich abgeschwächt ist.
Okay, rechts basal. Dann würde ich zu diesem Zeitpunkt schon mal eine hochdosierte Sauerstofftherapie vorschlagen. Das wird der Kollege erstmal richten. Ja?
Mhm, ja.
Und somit ist das Problem, soweit wir es aktuell können, auch adressiert. Dann gehen wir mal zum C weiter. Ich taste peripher den Puls. Ist der gut tastbar, normal, schnell, regelmäßig?
Der ist tachykard. Regelmäßig schätzt ihn schon ein, aber er ist auch nicht richtig gut stark tastbar. Also du hast Bemühungen, ihn zu finden.
Aber ich kriege ihn peripher.
Du kriegst den peripher, ja.
Wie fühlt die Haut sich an? Warm,
ja,
trocken?
Die Haut ist normal warm, bisschen schwitzig, schweißig.
Und wenn ich mal drauf drücke auf die Haut und dann loslasse, habe ich eine Kapillarisierung?
Ja, die so bei 3 Sekunden.
3 Sekunden, das ist ja auch ganz schön lang eigentlich für so einen Patienten, der eine warme Haut hat.
Ja, schon.
Gut, Blut sehe ich nicht.
Nee.
Halsvenen sind nicht gestaut.
Nein.
Der Patient ist nicht richtig adäquat ansprechbar, hast du vorhin gesagt. Ich komme mal zum D. Kann ich eine GCS erheben?
Ja, du schätzt sie so zwischen 13 und 14.
Okay, wie sind die Pupillen? Sind die Seiten gleich, mittelweit, prompt lichtreagibel?
Ja, Isochor, lichtreagibel. Da fällt dir nichts Besonderes auf.
Reagiert der Patient auf Aufforderungen?
Nee, den kann er nicht folgen, nein. Okay. Kann er aber sonst auch nicht. Da sagt die Ehefrau schon, also das macht er sonst auch nicht.
Okay, dann entscheide ich mich jetzt mal dafür, dass ich diesen Patienten nach wie vor kritisch finde. Und zwar führend wegen eines Belüftungsproblems. Den Kreislauf muss ich gleich noch mal ein bisschen genauer erschließen. Finde ich auch nicht ganz unauffällig. Und die Vigilanz des Patienten ist es natürlich auch nicht. Mein Leitsymptom wäre trotzdem erstmal eine akute Dyspnoe.
Mhm.
Das heißt, ich denke an eine Pneumonie, an ein Lungenödem, an eine Lungenembolie, an COPD, Asthma denke ich natürlich auch. Ich denke auch an eine Aspiration, älterer Patient im Pflegebett. Das muss man, glaube ich, auch mit berücksichtigen. Einseitig hat man abgeschwächtes Atemgeräusch, könnte man Pleuraerguss vorstellen, vielleicht auch ein Pneumothorax, ein Hämatothorax oder so etwas. Da muss ich gleich mal genauer hinterher.
Mhm.
Ob das plausibel und sinnvoll sein könnte. Ja, der Kompensation habe ich, glaube ich, schon gesagt, Lungenödem, ne? Wäre das mal erstmal das, was ich hier in meinen Trichter rein tun würde. Pneumonie hat ja auch gesagt,
ja,
ne? Pneumosepsis,
ja.
Ja, gut, okay, dann ist das erstmal voll. Das heißt, ich würde jetzt mal zur weiteren Untersuchung gehen. Der Patient ist ja jetzt erstmal nicht auskunftsfähig. Das heißt, meine Priorität wäre jetzt erstmal eine körperliche Untersuchung, während ich eine Befunderhebung durch den Kollegen gleichzeitig vornehmen lassen würde. Also der soll mal alle Gerätschaften anschließen, die wir haben und die ganzen Werte ermitteln.
Mhm.
Und während er das tut, würde ich mal von Kopf bis Fuß einmal schauen. Was fällt mir da alles so auf? Fangen wir mal am Kopf an. Die Schleimhäute, sind die auffallend trocken?
Ja, die sind schon stark trocken. Also das kannst du schon direkt sehen. Die Zunge ist belegt.
Okay, und du hattest ja gerade schon gesagt, so richtig angucken tut er mich nicht, also fixieren kann er nicht. Wie sehen die Augen so aus? Sind die klar oder ist das eher so trüb? Sind die haloniert oder habe ich dann irgendwie einen Eindruck?
Nee, da fällt dir jetzt trotzdem weiter nicht so richtig was auf. Die sind schon klar, also du kannst die gut beurteilen.
Okay, Halsvenen sind nicht gestaut, sagtest du bereits. Mhm. Der Brustkorb wirkt stabil und die Atembewegung ist seitengleich.
Ja,
ist da irgendwelche Einziehungen zwischen den Rippen?
Nee, siehst du so nicht, nee.
Ist der in einem normalen Ernährungszustand oder ist der kachektisch?
Nee, der ist stark mangelernährt schon, würdest du so beurteilen. Extrem kraftlos wirkt er auf dich, das viel Haut und Knochen, wie man so sagen würde. Richtig was angesetzt hat er in letzter Zeit nicht, nee.
Ich hatte ja vorhin schon mal drauf gehört, ich würde die Auskultation nochmal ergänzen und von Dorsal auch mal einmal abhorchen. Finde ich da irgendwas Neues heraus?
Nee, nicht wirklich Neues. Also für dich bestätigt sich so ein bisschen dieses Grobblasige.
Mhm.
Und wie gesagt, Basal hört sich das für dich nicht gut an. Also du kannst immer mal wieder was erhaschen, so gesehen, aber also gut ist das nicht, was sich da Basal abspielt.
Ja, ich hatte ja in meinem Trichter da zum Beispiel einen Pleuraerguss drin stehen. Wenn ich da eine Perkussion mache, höre ich, dass der Klopfschall gedämpft ist auf der Seite oder ist der eher hell, also so ein Schachtelton, wie man das beim Pneumothorax erwarten würde oder eben so dumpf gedämpft auf der betroffenen Seite, wie man das beim Pleuraerguss erwarten würde.
Ja, eher letzteres, genau, also eher dumpf.
Mhm. Okay, der Bauch, ist der weich?
Der ist weich, da fällt dir auch nichts auf, keine infizierten Narben oder keine frischen Narben, da hast du so keine.
Darmgeräusche sind vorhanden.
Sind vorhanden, ja. Etwas verlangsamt. Aber
ja, Becken stabil.
Becken stabil, ja.
Trächtende Windel.
Ja.
Katheter?
Nee.
Auch. Nur eine Windel.
Mhm.
Die Beine, Kontrakturen, habe ich das Gefühl, dass er die noch bewegt, die Beine, oder ist der bettlägerig und sind die Muskeln da möglicherweise atrophiert oder so?
Er ist schon bettlägerig, das kannst du erkennen, dass er jetzt keiner mehr ist, der jetzt noch aufsteht und läuft, aber er ist jetzt nicht stark dass die schon stark verzogen sind oder so.
Okay, und es gibt auch keine Seitenungleichheiten bei den Beinen?
Nein, nein.
Ja, dann was haben wir denn für Werte?
Die kann ich dir geben. Wie gesagt, die Atemfrequenz hattest du ja gerade schon ausgezählt. Die ist so bei 30 gewesen. Deine Sättigung war initial um die 80, ist aber unter Sauerstoff jetzt angestiegen. Du pendelst dich so bei 92 circa ein. Der Puls ist so 125 und der Druck pendelt sich so zwischen 110 und 100 systolisch ein. Die Temperatur, willst du die auch noch haben?
Gerne.
37,8.
BZ?
126.
126, ja. Dann möchte ich mal mit der Ehefrau sprechen jetzt gerne.
Ja, die sitzt da so ein bisschen anteilnahmslos in der Ecke. Also
teilnahmslos?
Anteilnahmslos, genau. Mhm. Sitzt da so, weint ein bisschen vor sich hin. Und dann, als du so auf sie zukommst, sagt sie dir mit so einer weinerlichen Stimme, dass es heute irgendwie echt schon richtig schlimm ist, was sie da sehen muss.
Willst du mal die Frau sein? Dann muss ich nicht immer um die Ecke fragen hier.
Oh, Hendrik.
Dann spreche ich mal mit dir.
Also so Schauspieler war noch nie so meine Art, aber...
Du musst jetzt dich einfach nur 50 Jahre weiter nach vorne denken.
Oh, so weit.
Was ist denn los mit Ihnen?
Ja, also heute wird es echt richtig schlimm mit ihm.
Also wenn es heute richtig schlimm wurde, dann heißt das, dass das vorher auch schon schlimm war?
Ja, der liegt schon die ganze Zeit nur noch im Pflegebett.
Was hat er denn?
Ja, der hat ganz stark Lungenkrebs, wurde vor 2 Jahren festgestellt und wir kriegen es nicht in den Griff.
Und der ist jetzt so pflegeabhängig, was macht er denn noch zu Hause hier?
Gar nichts.
Gar nichts?
Nee, ich muss ihm Essen anreichen.
Sind Sie dann ganz allein mit der Versorgung?
Nee, so ein ambulanter Dienst kommt, ja.
Also nach unserem Eindruck ist es jetzt aktuell so, ne, dass es eine ernste Situation ist.
Ja,
diese schwere Atemnot, und das kann man auch tatsächlich objektivieren. Das heißt, unser Portfolio würde normalerweise jetzt hergeben, ne, dass wir ihn hochdosiert hier mit Sauerstoff behandeln und ihn natürlich intensivmedizinisch betreuen. Haben Sie sich mal mit Ihrem Mann zusammen Gedanken darüber gemacht, was in solchen Situationen geschehen soll? Heißt, soll er intensivmedizinisch behandelt werden oder hat er sich das anders vorgestellt und gewünscht?
Nee. Also ich will einfach nur, dass diese Luftnot aufhört. Er soll sich nicht quälen.
Gibt es eine Patientenverfügung?
Oh, ja, die müsste ich mal eben suchen.
Ja, was steht denn da drin für solche Situationen?
Nein, er will auf keinen Fall nochmal ins Krankenhaus.
Das hat er ausgeschlossen?
Das ist ausgeschlossen, ja. Wissen Sie, den Lungenkrebs, den behandeln wir auch schon nicht mehr.
Das heißt... Haben Sie mal von einer palliativen Situation, ist davon mal gesprochen worden?
Ja, bei uns kommt auch so ein Dienst sonst nach Hause, aber irgendwie konnte ich den nicht so richtig gut erreichen. Und dann
ein Pflegedienst oder eine spezialisierte Palliativversorgung?
Eine Palliativversorgung haben wir schon hier zu Hause, aber ich wusste die Nummer jetzt gerade auch nicht und ich wusste mir nicht anders zu helfen, weil es ihm so schlecht ging.
Okay, dann fasse ich das mal kurz zusammen. Es soll tatsächlich kein Krankenhausaufenthalt mehr stattfinden?
Nein, auf keinen Fall.
Und es soll ausschließlich hier zu Hause eine Symptomkontrolle stattfinden und Sie haben sich jetzt Sorgen gemacht, weil Sie das Gefühl hatten, dass Ihr Mann gelitten hat.
Ja, schauen Sie doch mal.
Dann werden wir Ihnen jetzt hier zu Hause helfen. Ja, das ist jetzt was wir als Rettungswagenbesatzung sicherlich nicht alleine machen werden. Ich glaube aber, Ihnen jetzt schon zusichern zu können, dass wir das Ziel, nämlich die Symptomlast jetzt zu verringern und das Leid zu verringern, sicherlich ein bisschen kontrollieren können. Wir werden uns gleich auch mit der spezialisierten Palliativversorgung versuchen, in Verbindung zu setzen, um hier im Anschluss, wenn wir dann irgendwann wieder weg sind, auch dafür zu sorgen, dass diese Symptome nicht wiederkommen und hier keiner Leid erfahren muss. Ja, ist das ein gangbarer Weg für Sie? Dann würde ich jetzt tatsächlich mal jemandem Bescheid sagen, der den auch vielleicht eine Opioidversorgung hier vor Ort jetzt direkt sicherstellen, gewährleisten kann. Und dann telefonieren wir einmal mit der spezialisierten Palliativversorgung.
Ja, das klingt gut.
Gut, dann machen wir das jetzt so und würden dann aber noch in aller Ruhe das hier vor Ort, ne, mit Ihnen zusammen begleiten, bis wir dann wirklich eine gute Lösung gefunden haben, wie es dann auch weitergehen wird.
Ja, danke.
Prima. Okay. Dann
darf ich wieder
jetzt,
aufhören? Damit?
Du darfst jetzt wieder Anker sein.
Okay, top.
Oh, ich finde, du hast das super gemacht.
Ah, danke. Und jetzt, du damals, ne?
Ja,
Musical,
genau.
AG, da war ich ganz weit vorne.
Na, ja. Siehst du mal. So, ja, okay. Jetzt haben wir aber noch jemanden da, der uns wahrscheinlich noch besser erklären kann, was in solchen Situationen zu tun ist. Der Thomas Rielage ist nämlich Palliativmediziner. Und den haben wir heute eingeladen und der wird jetzt mit uns über diesen Fall und auch vielleicht über vergleichbare Fälle und über ein paar Hintergründe der Palliativversorgung von Patienten auch im rettungsdienstlichen Kontext sprechen.
Ja, ich glaube, das ist für alle ein Gewinn.
Das Expertengespräch.
So, jetzt dürfen wir ihn auch endlich richtig vorstellen, unseren Gast, Thomas Rielage. Willst du dich einmal selber vorstellen? Ich glaube, ja. Das ist am coolsten.
Ja, hallo. Ich bin Thomas Rielage. Ich leite in Ebbenbüren die zentrale Notaufnahme. Bin seit einigen Jahren in der Notfallmedizin unterwegs als Notfallmediziner auf dem NEF und als leitender Notarzt und war einige Jahre in der Palliativmedizin involviert.
Ja, sehr cool. Herzlich willkommen hier bei uns heute in der Runde. Hendrik hat gerade schon wieder einen Fall abgearbeitet. Hendrik, willst du vielleicht einmal dem Patienten etwas übergeben und vielleicht mal fragen, ob das alles so richtig war?
Ja, gerne. Und da würde ich auch eigentlich gleich gerne schon mit dem Kernproblem starten, was mich immer wieder beschäftigt, wenn ich Patienten versorge, die sich irgendwann als Palliativpatienten herausstellen, weil sich dann ja plötzlich die Therapieziele auch gewaltig verändern. Also ich kann dir mal zu diesem, bei diesem Patienten habe ich eigentlich genau vor dem gleichen Problem gestanden, dass ich erstmal richtig loslegen wollte hier mit Sauerstoff und so weiter und so fort und dann irgendwann festgestellt habe, vielleicht will der das aber auch gar nicht. Und wir brauchen ja für so eine Therapie eigentlich mal zwei Voraussetzungen. Einmal eine Indikation, die hat ganz eindeutig bestanden, aber zweitens auch den Wunsch des Patienten. Und da war ich mir nicht so sicher, ob der auch bestanden hat. Das habe ich dann geklärt und dann haben wir das Ganze mal so ein bisschen zurückgefahren im Fall. Ich kann vielleicht nochmal einen anderen, weil ich den noch beeindruckender fand, eigentlich so schildern, bei dem ich dabei gewesen bin. Da waren zwei Notärzte tatsächlich dabei, die sich dann um diesen Patienten gekümmert haben und ne, den zweiten Zugang gerade gelegt haben und Flüssigkeit gegeben hatten, weil der auch ein Blutdruckproblem hatte. Und ein weiteres Besatzungsmitglied hat sich in der Zwischenzeit mal da so ein bisschen umgeschaut und gedacht, das ist ja alles ganz komisch. Hier gibt es ein Pflegebett und eine umfangreiche Medikation, ja, mit Sedativa und mit BTM. Und dann hat er mal den Hausarzt angerufen in der Zwischenzeit. Der wohnte genau gegenüber, also 2 Minuten Gehzeit. Und dann hat er dem gesagt, wo er gerade ist. Und dann hat der Hausarzt fast ins Telefon geschrien, stopp, sofort aufhören mit allem, was ihr da macht. Das ist eine streng palliative Situation. Ich bin in 5 Minuten da. Und das ist, glaube ich, für einen Rettungsdienst so fast ein Sakrileg. Ne? Also wir haben einen Patienten, der irgendwie kritisch krank ist, der beeinträchtigt ist in A, B, C und D. Und dann sollen wir aufhören, die Sachen zu machen, von denen wir glauben, dass es das Einzige ist, was den irgendwie am Leben erhält. Aber für den einen oder anderen Patienten ist das vielleicht gar nicht mehr gut, oder?
Ja, spannend, oder? Mal was ganz anderes.
Ja, was ganz anderes und eine echte Herausforderung, ne? Weil wir vielleicht auch gar nicht mehr so richtig gut gewöhnt sind, diesen Situationen präklinisch umzugehen. Darf man eigentlich heutzutage zu Hause sterben oder ist das mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so gut möglich?
Das ist schon eine ziemlich provokante Frage. Mhm. Aber es ist auch gleichzeitig eine ziemlich gute Frage. Und ich würde sagen, ich weiß es gar nicht mal so sehr. Es gibt gewisse Projekte, wie zum Beispiel in Essen, wo viel Wert darauf gelegt wird, palliative Patienten im Vorfeld zu identifizieren. Es gibt in Essen zum Beispiel einen Palliativausweis für Patienten, die im Palliativnetz sind. In vielen Regionen gibt es das nicht und dahingehend wird in vielen Regionen eben der Rettungsdienst noch zur Rettung alarmiert, selbst bei palliativen Patienten.
Ist das denn ein Widerspruch prinzipiell? Also ein palliativer Patient kann doch auch, also was ist denn überhaupt ein Palliativpatient? Lass uns mal einmal kurz mal so ein paar Definitionen machen. Was ist Palliativmedizin?
Das ist auch nicht so einfach. Da gibt es verschiedene Definitionen. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Palliative Patienten sind Patienten, die an einer nicht mehr heilbaren Erkrankung leiden und die medizinisch aber dennoch betreut werden, mit dem Ziel, das Beste für diese Patienten an Lebensqualität herauszuholen. Also nicht mehr in Form von Zeit, sondern in Form von Qualität behandelt werden.
Das heißt, es geht dann in erster Linie darum, eine Symptomlast zu verringern und dem Patienten ein Leben zu ermöglichen, ein Bestleben zu ermöglichen, das nicht so sehr von Leid geprägt ist, sondern man versucht ihm diese Symptome, dieses Leid verursachen, zu unterdrücken.
Korrekt. Und das kann natürlich einerseits durch den Hausarzt passieren oder halt auch in manchen Fällen durch den Rettungsdienst, wie es in der Realität dann passiert.
Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das so klar, wie man das jetzt vielleicht vor Augen hat und nach dieser Definition ist, naja, irgendwie auch logischerweise so ist, so einfach nicht immer ist. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Patient natürlich eine gewisse Klarheit erlangt durch eine Diagnostik und eine Festlegung. Wir können hier nicht mehr kurativ arbeiten. Dieses Leiden ist nicht mehr heilbar. Aber auch dieser Patient kann ja dann an einer anderen Erkrankung leiden. Also beispielsweise der Krebspatient, der jetzt einen akuten Herzinfarkt erleidet oder der vielleicht stürzt und eine Fraktur hat und dass er sich sozusagen geäußert hat, dass an seinem Grundleiden jetzt nichts Kuratives mehr getan werden soll, heißt ja nicht automatisch, dass jetzt ein anderes Leiden, was hinzukommt, nicht mehr kurativ behandelt werden soll. Und das ist dann doch schon auch eine besondere Herausforderung, oder?
Absolut. Und da sprichst du ein ganz großes Missverständnis an. Und das siehst du auch sowohl inner- als auch präklinisch. Die Feststellung, dass jemand palliativ ist, bedeutet eben halt nicht, dass er nicht mehr behandelt werden möchte. Sondern es bedeutet, dass gewisse Krankheiten nicht mehr behandelt werden. Die Lungenentzündung ist so ein klassisches Beispiel. Ein Patient unter Chemotherapie entwickelt leider häufiger eine Lungenentzündung. Und ich kenne sehr wenig Patienten, zumindest am Anfang ihrer Palliativkarriere, die sagen, ich möchte eine Lungenentzündung nicht mehr behandelt haben. Und viele wollen halt auch die Frakturen versorgt haben, falls sie stürzen und sich was brechen.
Okay, das heißt, das ist ja ein echter Anspruch und ein Problem vielleicht auch, ne? Also ich muss bei so einem Patienten mit Atemnot, und einen solchen Patienten hatte ich gerade in meinem Fall auch, differenzieren. Ist das hier ein Progress? Der hatte zum Beispiel einen Lungen-CA oder Metastasen in der Lunge, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall. Etwas, was das natürlich schon erklären würde, dass er Atemnot hat. Ist das ein Progress dieses Grundleidens oder ist das was ganz anderes, was möglicherweise gut behandelbar wäre, zum Beispiel eine Lungenentzündung? Das heißt, eine Antibiose ist jetzt durchaus kein Widerspruch zu einer eigentlich palliativen Versorgung.
Korrekt. Und selbst wenn es ein Progress der Krankheit wäre, würde es auch nicht automatisch heißen, dass der Patient nicht behandelt werden möchte, sondern er möchte halt nicht kurativ behandelt werden. Klassischerweise sind es Patienten, die sagen, eine weitere Chemotherapie möchte ich nicht mehr. Aber wenn es um andere Maßnahmen geht, wie zum Beispiel das Lindern von Luftnot, bin ich total zufrieden damit, wenn ich behandelt werde.
Das klingt jetzt alles sehr komplex. Du hast eine spezielle Weiterbildung gemacht und bist Palliativmediziner. Kannst du mal einmal kurz umschreiben, was man da lernt und wie lange das dauert und was das für ein Abschluss ist eigentlich?
Ja, kann ich gern machen. Es gibt tatsächlich, jetzt wird es auch ein bisschen komplexer, zwei Wege dahin. Der eine Weg ist, man ist Facharzt und geht dann in eine klinische Weiterbildung für eine gewisse Zeit und geht am Ende zur Ärztekammer, legt eine Prüfung ab und sofern man die erfolgreich besteht, darf man sich Palliativmediziner nennen. Und der andere Weg besteht darin, dass man gewisse Kurse absolviert über einen gewissen Zeitraum und dann am Ende auch wieder zur Ärztekammer geht, eine Prüfung ablegt und dann im Idealfall auch mit einer bestandenen Prüfung die Zusatzweiterbildung Palliativmedizin erlangt. Egal welchen Weg man geht, der Inhalt ist eigentlich immer gleich. Die Medizin wird nicht neu gemacht. Man ist ja im Vorfeld sowieso schon Facharzt und hat da gewisse Kenntnisse erlangt, sondern es geht wirklich darum, sich einerseits zu überlegen, was ist das Beste, das vielleicht auch ethisch Beste für meinen Patienten und wie erreiche ich mit meinem Patienten zusammen das für ihn Beste, was er auch möchte. Und das hört sich auch ein bisschen abstrakt an und vielleicht fernab. Im Rettungsdienst sind wir eher, ich sag mal, orientiert dahingehend, dass wir sagen, Lichtschalter an oder Lichtschalter aus, also Reanimation ja oder nein. Das wird aber einem Palliativpatienten nicht gerecht, der auch im Rahmen seiner Krankheitsverarbeitung sich immer mal wieder umentscheiden kann, was er möchte oder nicht. Und das sind so bestimmte Aspekte, die in dieser Weiterbildung vermittelt werden oder halt auch, wie man bei bestimmten belastenden Symptomen, wie du sagtest es gerade, Henrik, die Luftnot umgeht oder halt auch zum Beispiel das Rasseln im Sterbeprozess, wie man das erleichtert und auch, wie man auf Angehörige eingeht und mit ihnen umgehen kann.
Ich kann mir vorstellen, dass man für die Klärung all dieser Aspekte vor allem eines braucht, nämlich viel Zeit. Gleichzeitig ist Zeit natürlich ein Gut, das wir im Rettungsdienst nicht so sehr haben, beziehungsweise anders formuliert, wir fühlen uns immer unter Zeitdruck und wollen immer ganz schnell sein, weil wir natürlich glauben, dass durch die Geschwindigkeit auch mal ein Leben gerettet werden kann. Und bis geklärt ist, was ein Patientenwunsch ist, vergeht nun mal so ein bisschen Zeit. Man muss gut zuhören können, glaube ich, um das zu klären. Und dieser Zeitdruck und diese Unklarheit verführen natürlich dazu, dass man Therapien einleitet, weil man, wenn man das nicht tut, natürlich irgendwann erkennen muss, jetzt ist es zu spät, das zu machen. Und dass man diese Maßnahmen erst einmal eingeleitet hat, verführen dann im weiteren Verlauf oftmals dazu, das dann auch durchzuziehen. Ist das besonders schwer, sowas zu unterbrechen und zu sagen, du musst dir nicht einmal eingelegt habe, kann ich aber auch wieder rausziehen und Zugang, den ich gelegt habe, kann ich wieder rausziehen. Ich habe manchmal so Situationen erlebt, wo dann jemand dazugekommen ist und gesagt hat, jetzt hat er ja schon Zugang, dann packen wir halt einen Fall ins Krankenhaus. Ist das ein Sakrileg, sowas zu machen?
Nein. Ganz klar. Natürlich kann man jede Therapie wieder unterbrechen oder einfrieren, wie man so schön im Klinikjargon sagt. Ich finde persönlich auch, und damit stehe ich nicht alleine da, man muss extrem gut mit dem Patienten vor allen Dingen kommunizieren können. Also selbst wenn der Patient gesagt hat, ich möchte keine Beatmung haben im Vorfeld, bedeutet das ja nicht, dass ein Patient mit Luftnot keine nicht-invasive Beatmung haben möchte. Andererseits gibt es natürlich auch Patienten, die sagen, egal was mein Problem ist, ich möchte überhaupt keine technischen Maßnahmen über mich ergehen lassen. Ich möchte einfach eine Symptomlinderung mit Medikamenten haben. Und es ist natürlich auch, selbst wenn man eine Maßnahme eingeleitet hat, damit komme ich jetzt auf deine Frage zurück, das Privileg des Patienten zu sagen, sofern er das dann kann in dem Augenblick, mach das bitte nicht mehr. Und wenn er das nicht sagen kann, über die Angehörigen zumindest den Willen des Patienten zu ermitteln.
Wir hatten ja jetzt in unserem Fall genau diese Situation, nämlich es war klar, dieser Patient möchte auf keinen Fall mehr in ein Krankenhaus. Es war Luftnot vorhanden. Die Ehefrau wusste genau über den Willen des Patienten Bescheid und es war eigentlich klar, dass das eine palliative Situation ist, die zu Hause behandelt werden soll und man nur noch dieses Setting zu Hause haben wird. Ich finde es gerade als auch junge Kollegin im Rettungsdienst immer ein bisschen schwierig. Das war ein präfinaler Prozess, der da irgendwie auch beschrieben worden ist. Dieses Sterben irgendwie ein bisschen auszuhalten und mich von dieser maximalen Therapie auch ein bisschen wegzubewegen. Hast du da irgendwie, ist so blöd sich das anhört, aber wie können wir als Rettungsdienstpersonal vielleicht lernen, das irgendwie auch auszuhalten, statt unseren eigentlichen Prinzipien immer folgen zu wollen?
Ich wäre froh, wenn ich darauf eine Antwort geben könnte. Ich glaube, es gibt kein Patentrezept dafür. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, inwieweit man sich auf die Situation des Patienten einlassen kann. Wenn ich davon überzeugt bin, dass das kein guter Weg ist, den wir jetzt gehen, dann wird es egal sein, ob das objektivierbar ist oder nicht. Ich werde immer skeptisch bleiben und ich werde auch dem Patienten unter Umständen nicht die Ruhe und die Überzeugung übermitteln können, ausstrahlen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit der Umgang mit der ersten Reanimation und vielen anderen Dingen. So komisch sich das anhört, man wächst da rein und es gibt nicht die Technik.
Ja, okay. Das glaube ich auch, dass man da reinwachsen muss und sich vielleicht auch gerade in diesen Fällen mehr Expertise einfach dazuholen muss. Also warum spricht man im Nachhinein nicht darüber, wenn man jetzt die Entscheidung, Hendrik hatte jetzt die Entscheidung getroffen, okay, ich hole mir jetzt eine Expertise wie den Notarzt hinzu, um BTMs geben zu können. Ich glaube, dass wir das viel mehr nutzen müssen in solchen Situationen, vielleicht da auch nochmal genauer in die Einsatznachbesprechung reinzugehen, was dieses Palliativ-Setting eigentlich ist, weil ich finde, also ich finde es wichtig, dass wir jetzt gerade nochmal über den Begriff Palliativ, was ist das eigentlich, gesprochen haben, weil ich finde, Palliativ stellt man sich immer direkt präfinal, hier geht es gleich zu Ende vor, aber Palliativ kann ja auch 25 Jahre, reist noch um die Welt und hat trotzdem eine Erkrankung, die palliativ behandelt wird. Also ich glaube, das müssen wir uns trotzdem auch immer noch vor Augen führen, dass der Begriff einfach super weit gefächert ist und eben nicht.
Ja, absolut. Es gibt viele Patienten, die eine internistische oder neurologische Erkrankung haben, denen ich auch hin und wieder in der Notaufnahme sage, überlegen Sie sich eine palliative Einbindung, auch wenn es im Idealfall für Sie bedeutet, Sie sehen den Palliativmediziner jetzt und das nächste Mal vielleicht in 5 Jahren.
Ja, genau. Wir hatten jetzt hier auch einen Patienten, der vitalmäßig echt instabil war. Also die Vitalparameter waren kritisch, die Sauerstoffsättigung war nicht gut, die Atemfrequenz war maximal erhöht, der Druck war nicht richtig gut, war tachykard, also alles nicht so richtig gut. Wie kann ich mit diesen kritischen Vitalparametern aber trotzdem gut umgehen oder wie geht man vor, ohne gleich eine Klinikanweisung zu haben? Was können wir da vor Ort tun?
Inwiefern?
Naja, also wie kann ich diesem Patienten helfen? Das sind alles alarmierende Vitalparameter, wo ich als Rettungsdienst jetzt sagen würde, oh mein Gott, wir müssen jetzt ganz schnell ganz viel tun. Aber das will ich in dem Sinne ja eigentlich gar nicht mehr. Zumindest jetzt bei diesem Patienten nicht. Ja. Was sind so Basics, die vielleicht auch einfach kommen? Und wie kann ich auf verschiedene Symptome in einer palliativen Situation gut eingehen?
Ich glaube, du musst dich als erstes davon freimachen, einen Monitorwert behandeln zu wollen. Palliativmedizin heißt viel sprechen, viel auf den Patienten eingehen, heißt wenig Monitor, wenig Technik, wenig Maschine. Und das hört sich jetzt total komisch an für einen Rettungsdienstler. Vielleicht ist es einfacher, den Monitor auszumachen und den Patienten einfach zu fragen, was willst du eigentlich? Und dann kriegt man auch manchmal raus, was der erstmal für ein Symptom hat. Also Beispiel, man wird ja relativ häufig wegen Luftnot alarmiert. Und Luftnot kann alles sein. Das wisst ihr selber. Luftnot kann aber auch in der Palliativmedizin Ausdruck sein für eine Angst- und Panikstörung. Also was bringt es mir jetzt? Mal ein bisschen provokant gefragt, wenn ich dem Patienten Sauerstoff zukommen lasse. Manchmal klappt das. manchmal nicht. Manchmal tut es auch ein Handventilator und die Patienten haben keine Luftnot mehr. Manchmal brauchen wir Morphin, aber ich glaube, das ist situativ total abhängig. Und das gleiche übrigens auch bei Schmerz. Es gibt ja dieses Total Pain Konzept in der Palliativmedizin. Das heißt, du hast verschiedene Schmerzachsen, verschiedene Schmerzebenen und da gibt es einmal die natürlich somatische Komponente. Also ich habe mich verletzt und da passiert gerade was, der Nozizeptor ist gereizt. Dann gibt es die psychische Komponente, also wie bewerte ich das Ganze? Und dann die soziale, wie reagiert mein Umfeld? Und vielleicht auch noch die Komponente, und das unterscheidet eben dieses Total Pain Konzept vom Konzept der multimodalen Schmerztherapie, habe ich gerade einen spirituellen Konflikt. Spirituell heißt nicht Kirche, spirituell heißt, ich habe einen Sinnkonflikt. Und wenn du jetzt den, du sagtest, den 25-Jährigen um die Welt Reisenden habe, der sich selbst definiert als junger, gesunder Mann, der vielleicht noch ein Kind zu Hause hat, wenn der jetzt Schmerzen kriegt, dann hat er sich vielleicht verletzt und Knochen gebrochen. Okay, dann wissen wir ja immer, was zu tun ist. Vielleicht leidet er jetzt aber auch gerade darunter, dass er ein anderes Problem hat, nämlich, dass er mit seiner Frau nicht klarkommt, weil er seine Rolle nicht erfüllt und mit seinem Kind auch nicht der Vater sein kann. Und da muss ich natürlich anders vorgehen.
Okay, ja, interessant.
Ich glaube, dass der Fall, den du mir da gerade präsentiert hast, hat der Patient sich eigentlich gar nicht äußern können. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, was für einen Leidensdruck der selbst empfunden hat. Also objektiv hat er natürlich Belüftungsstörungen gehabt, aber ein großer Teil des Handlungsdrucks kam ja in diesem Fall von der Ehefrau, ne? Die gesagt hat, ich kann das alles nicht mehr und die sich da völlig überfordert gefühlt hat und dann den Rettungsdienst natürlich gerufen hat. Ich nehme an, dass das relativ häufig passiert, dass die Angehörigen dann am Ende des Lebens sich das vielleicht doch nicht so vorgestellt haben, wie es dann ist. Also was für Symptome treten denn am Ende des Lebens typischerweise so auf? Atemnot hast du gerade gesagt, vielleicht auch ein geräuschvolles Atmen, ein Rasseln. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch den Angehörigen sehr häufig große Angst bereitet, weil sie vielleicht denken, da leidet jetzt mein Angehöriger extrem drunter, obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt so ist. Oder wie ist das erfahrungsgemäß?
Ja, wenn du im Sterbeprozess bist, dann bekommst du, so glaubt man heute, relativ wenig mit. Die meisten wahrscheinlich gar nichts. Wir wissen es natürlich nicht genau. Das ist nun mal leider so. Und was immer wieder von Angehörigen beschrieben wird als belastend, sind Schmerzen, Ungewissheit, Luftnot und das sogenannte Todesrasseln. Und ich kenne es selbst aus eigener Erfahrung, dieses Todesrasseln, also dieses Röcheln, wie es so schön heißt. Das ist, selbst wenn du weißt, was da gerade passiert und dass es nicht belastend ist, für den Versterbenden durchaus für einen als Außenstehenden sehr belastend. Und dann gibt es ein paar Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, die aber im rettungsdienstlichen Reflex liegen, wie das Absaugen. Dazu sollte man vielleicht wissen, dass das Absaugen dazu führt, dass noch mehr Schleim produziert wird. Und es gibt allerdings durchaus auch Maßnahmen, wie zum Beispiel die Gabe von Botulskopolamin, Buscopan wird es ja oft genannt, was dazu führen kann, dass dieses Verschleimen nachlässt.
Okay, das heißt, das würde die Situation für den Patienten erleichtern und begleitet von Erklärung, was da eigentlich gerade passiert, möglicherweise auch die Situation der Angehörigen, die natürlich jetzt zu Hause bei dem Patienten bleiben und das auch aushalten müssen, ein Stück weit, das Gefühl, dass da jetzt jemand leidet, den man liebt.
Genau. Definitiv. Und das ist ja eine ganz andere Welt für uns Rettungsdienstler. Normalerweise kommen wir irgendwo hin, versorgen den Patienten, nehmen den meistens mit und die Angehörigen kommen dann ins Krankenhaus hinterher. Wenn du einen Palliativpatienten zu Hause hast, dann musst du den Angehörigen gut erklären, dass du Dinge tust oder halt auch Dinge nicht tust. Und wenn du das machst, ist meine Erfahrung, hast du auch ein gutes Agreement. Dann bist du auch an dem Punkt, dass Angehörige Dinge aushalten können und manchmal auch wollen. Und dementsprechend ist Kommunikation da, wie gesagt, das A und O.
Das heißt, es macht sehr viel Sinn, sich sehr viel früher schon damit auseinanderzusetzen, was irgendwann passieren könnte. Und darauf zielen ja auch Bemühungen hin, frühzeitig dafür zu sorgen oder anzuregen, eine Verfügung beispielsweise zu erstellen und sich vielleicht auch frühzeitig damit auseinanderzusetzen, wie es dann irgendwann am Ende des Lebens so sein wird. Ich habe vorletzten Jahr, glaube ich, mal einen Vortrag gehört dazu. Das fand ich ganz spannend. Das war eine Vertreterin aus dem Seniorenheim, die gesagt hat, dass wenn es da neue Bewohner gibt, eines gewissen Alters, dass die dann ganz grundsätzlich ein Gespräch anbieten, in dem es um Advanced Care Planning geht. Mhm. Das ist ein Konzept, zu dem du vielleicht was sagen kannst.
Also ich finde es erstmal mega, dass es überhaupt Heime gibt, die das in Erwägung ziehen. Kurz zusammengefasst geht es darum, mit der betroffenen Person zu überlegen, wenn der Sterbeprozess einsetzt oder wenn es eine palliative Grunderkrankung gibt, einmal im Vorfeld zu klären, was möchte der Betroffene? Möchte er den Rettungsdienst haben? Möchte er medizinische Maßnahmen haben? Möchte er aber auch einen Pastor haben? Die letzte Salbung oder was auch immer? Wichtig ist, dass es immer ein sehr, sehr subjektives Instrument ist, aber dementsprechend auch den Leuten hoffentlich zumeist sehr gut zu Pass kommt und halt sehr maßgeschneidert ist.
Also frühzeitig Vorsorge treffen, auch um mental besser vorbereitet zu sein auf so eine Situation. Jetzt sind wir mal drin in diesem palliativen Setting, in so einer palliativen Situation. Wer kann eigentlich Palliativmedizin leisten? Also der Hausarzt wahrscheinlich in erster Linie, aber jetzt haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass es auch so eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung gibt. Wie wird die aktiviert? Was sind Aufgaben einer solchen SAPV? Was für ein Leistungsspektrum wird da angeboten? Geht es dann nur um ärztlich-medizinische Tätigkeiten oder auch um, sagen wir mal, die Bereitstellung von Pflegeutensilien, die einen Verbleib zu Hause irgendwie würdevoll erst möglich machen? Was genau ist SAPV?
Du sagst schon gleich das Wort SAPV, spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das ist regional durchaus, jetzt wird es wieder verwirrend, etwas unterschiedlich aufgebaut. Vereinfacht gesagt besteht dieses Palliativnetz in der Regel aus mehreren Palliativmedizinern und Palliativpflegediensten. Und die Patienten suchen sich aktiv aus, in dieses Palliativnetz, wir sagen, eingeschrieben zu werden. Wie dieser Weg funktioniert, das ist lokal unterschiedlich. Also es gibt Regionen, da geht der Patient selbst zum Palliativmediziner und sagt, guten Tag, ich möchte von dir betreut werden. Und es gibt Regionen, da muss die Einschreibung über den Hausarzt erfolgen. Das heißt, der Patient geht zum Hausarzt und sagt, ich möchte von einem anderen Arzt betreut werden. Der Vorteil, wenn man in diesem Palliativnetz ist, ist eine engmaschigere Betreuung. Die Palliativmediziner, die da drin sind, sind nicht nur Fachleute, sondern die haben auch sowas wie eine Rufbereitschaft. Das heißt, gerade wenn es zu Krisen kommt, wenn es zu Notfällen kommt, dann kann man die zumeist im Idealfall rund um die Uhr telefonisch erreichen. Und die kann man nicht nur um Rat fragen, sondern die kommen auch normalerweise raus und kümmern sich um den Patienten. Und das Gleiche gilt für den Pflegedienst. Der Pflegedienst kennt sich schon aus mit typischen Problemen des palliativen Patienten. Zum Beispiel, wenn man jetzt an den Klassiker denkt, Krebserkrankung, exulzerierende Wunden, da entstehen ja nicht nur die Wunden als Problem, sondern zum Beispiel auch Gerüche. Und da kann man verschiedene Sachen machen, wie Chlorophyllverbände. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Und solche Tipps haben Palliativpflegedienste parat und auch die haben oftmals einen Rufdienst.
Das klingt für uns natürlich immer extrem gut, dass wir jemanden erreichen können, möglicherweise auch rund um die Uhr. Tatsächlich gibt es natürlich eine Reihe von Patienten, die nicht in solche Netzwerke eingebunden sind. Wie kann ich, ne, also ad hoc sozusagen, aus der Situation heraus trotzdem so etwas in Anspruch nehmen oder das zumindest versuchen? Ist das möglicherweise von Erfolg gekrönt?
Ich würde dir einen ganz einfachen Tipp geben. Ja, der ist vielleicht schon sehr banal, aber frag die Leitstelle. In dem Fall. Leitstellen haben ja den enormen Vorteil, dass die sehr gut vernetzt sind. Und vielfach gibt es Regionen, wo tatsächlich über die Leitstelle auch ein Palliativmedizin erreicht werden kann.
Okay, das heißt, ich habe jetzt in diesem Fall gerade den Notarzt dazu geholt, ne? Weil also wir können ja Opioide auch geben mittlerweile als Notfallsanitäter, aber ich glaube, das Setting, unter dem das vom ärztlichen Leiter Rettungsdienst dann organisiert wird, ist sicherlich ein anderes. Ne? Ist darauf gerichtet, dass der Patient natürlich weiter monitiert wird, dann ins Krankenhaus gebracht wird. Deshalb haben wir das jetzt mal so gelöst. Aber prinzipiell wäre es ein gangbarer Weg, vielleicht auch dann mit notärztlicher Unterstützung, wie auch immer, dass man sich in Verbindung setzt mit einem Palliativdienst und dann sagt, wir würden gleich wieder fahren, wenn Sie zusagen, innerhalb der nächsten, weiß nicht, ein oder zwei Stunden da zu sein und würden in der Zwischenzeit dann ein bisschen Morphin subkutan geben. Passiert so etwas?
Ja, und genau dafür ist der Palliativdienst auch geschult. Ich kann mich sogar an eine eigene Situation erinnern, da war ich leitender Notarzt, da wurde ich von der Leitstelle alarmiert via Telefon und man sagte mir gleich, du, es ist kein klassischer LNA-Einsatz, aber wir haben gehört, du bist Palliativmediziner. Wir haben eine Rettungsdienstbesatzung vor Ort, die sagt, die sind hier bei einem sterbenden Patienten. Kannst du da bitte mal hinfahren? Die fragen nach Hilfe und die wollen keinen Neff dafür haben. Und das war ein doch sehr guter Weg. Ich bin da hingefahren, habe mit der Ehefrau geredet und dann haben wir uns verständigt, wie die weiteren Schritte sind. Und das finde ich halt auch immer sehr wichtig. Wenn man einen Patienten vor Ort lässt, mit so einer speziellen Situation, muss man den Angehörigen immer einen Plan B geben. Also, wenn Folgendes passiert, dann mach bitte das. Oder dann könntest du das machen. Und das beruhigt Angehörige ungemein. Und alles, was Angehörige beruhigt, wissen wir ja, beruhigt auch Patienten. So, dass man sagen kann, das wäre ein gangbarer Weg. In diesem Fall über die Leitstelle. Und ansonsten, man kann auch in der Palliativstation anrufen und kann da um Rat bitten. Auch die Kollegen kennen wieder ambulant tätige Kollegen, die vielleicht auch gerade Rufdienst haben und rauskommen können.
Ja, habt ihr so eine Station in deinem Krankenhaus?
Bei uns leider nicht. Im Verbund, also das Krankenhaus in Ippenbüren ist ja in einem Verbund, haben wir das schon. Und ich bin sehr sicher, dass man da zum Beispiel eben auch anrufen kann, um weitere Hilfe zu bekommen.
Wenn man jetzt vor Ort die Festlegung trifft, dass das nicht funktionieren wird, entweder weil die Angehörigen tatsächlich überfordert sind oder es nicht wollen oder man das Gefühl hat, der Patient ist mit den Möglichkeiten, die bislang geschaffen worden sind, vor Ort unterversorgt und da ist ein würdevoller weiterer Weg jetzt nicht möglich, dann würden wir sie natürlich trotzdem ins Krankenhaus bringen. Geht sowas in palliativen Fällen auch unter Umgehung der ZNA oder wie wird das dann gelöst und realisiert?
Ja, auch das ist sicher lokal sehr unterschiedlich. Also wir handhaben es praktisch so, dass der Patient dann über die ZNA kommen würde. Und wir sind im Vorfeld, wir hatten letzte Woche zum Beispiel einen ähnlichen Fall, extrem froh, wenn wir einen Anruf bekommen von einem Rettungsdienstteam, was sagt, wir haben folgende Situation, wir können aus Grund A und B den Patienten nicht zu Hause lassen. Dann können wir nämlich in der Notaufnahme schon alles vorbereiten. Und damit meine ich nicht nur die Notaufnahme selber, sondern wir können auch gleichzeitig schon mal ein Zimmer suchen. Denn Palliativ, auch das wisst ihr ja selber, ist ja eine weite Spanne vom Patientenzustand. In dem Fall war es jetzt ein Patient, der präfinal war. Da konnten wir dann ein Zimmer suchen. Das ging wunderbar, ohne dass der Patient lange in der Notaufnahme war. Und allen war auch klar, was wir nicht mehr brauchen, nämlich große Diagnostik, Laborabnahme, Ultraschall und was so zum Notfallpatienten dazugehört.
Kannst du uns noch weitere Tipps geben? Wir haben ja schon über ein paar Symptome gesprochen, die zu erwarten sind am Lebensende. Also diese Atemnot, dieses Rasseln, vielleicht auch ein Ileus, vielleicht auch Übelkeit, vielleicht einfach diese existenzielle Angst, die Patienten und ihre Angehörigen dann haben. Hast du dann noch so Tipps, was uns helfen kann, was die Symptomlast von Patienten verringert, neben dem Morphin, was natürlich nicht nur gegen Schmerzen, sondern auch gegen das Gefühl von Atemnot wirksam sein kann?
Genau, also Morphin ist der Klassiker und da habe ich auch was von Patienten gelernt, gerade von Älteren. Morphin bedeutet für viele Patienten, das Lebensende ist sehr, sehr, sehr nah. Das habe ich mir mal von einem Patienten erklären lassen. Er sagte, ja, ich kenne das von Opa aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn die Soldaten schwerst verwundet waren, dann kriegen die Morphin. Und deswegen ist für mich klar, wenn ich Morphin kriege, dann ist jetzt die Stunde gekommen. Also so viel zu Missverständnissen. Ich glaube auch, dass du neben Morphin viele andere gute Dinge bewirken kannst mit zum Beispiel Benzodiazepinen, die anxiolytisch wirken. Wenn du einen guten Palliativmediziner hast, einen guten Palliativpflegedienst hast, dann sind solche Medikamente meist auch vor Ort, weil die Symptome konstant bleiben. Gegen Übelkeit kommt es natürlich immer so ein bisschen drauf an, woher die Übelkeit kommt. Da gibt es die Antiemetika, verschiedenste Substanzen. Wie gesagt, aber da ist halt die Frage, wo kommt es her? Und wenn es zum Beispiel der Ileus ist, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, eine Magensonde zu legen. Auch das ist sicher im Rettungsdienst nicht so populär und nicht so häufig. Aber das hilft dem Patienten manchmal schon, wenn er sagt, okay, ich nehme den Ileus und alles, was daraus resultiert, in Kauf. Und Schmerzmedikamente ist, glaube ich, klar, was man da so machen kann. Ja, und dann kommt es halt extrem auf die Situation an, ne?
Und manchmal sind es möglicherweise auch so einfache Dinge, an die man aber gar nicht denkt als Rettungsdienstpersonal. Ich habe vorhin zum Beispiel mal in den Mund geschaut und der war ganz trocken und so bockig belegt. Vielleicht manchmal hilft es, glaube ich, auch, wenn man irgendwas anbietet, was den Mund feucht hält, oder?
Du meinst Mundpflege?
Ja.
Ist ein bisschen unpopulär, oder?
Weißt du nicht. Ist das so? Ich komme ja nicht aus der Pflege, aber ist das nicht so, dass man dann so Feuchtstäbchen anbietet oder so etwas, um dem Patienten ein bisschen mehr Wohlbefinden zu spenden?
Genau, also wir kennen das ja alle selber. Jetzt gerade haben wir warme Temperaturen oder hohe Temperaturen. dann trinken wir gerne. Und wir trinken gerne, weil wir Durstgefühl haben, weil die Mundschleimhaut austrocknet. Und wir wissen auch alle, dass es extrem ätzend ist vom Gefühl, wenn wir Durst haben. Kurzum, ja klar, Mundpflege ist enorm wichtig. Das ist so eine der Basismaßnahmen. Deswegen habe ich das mit einem Augenzwinkern gerade gesagt. Die Befeuchtung der Mundschleimhaut und der Zunge ist wirklich für viele, viele, viele Patienten leidensmindernd. Da gibt es Befeuchtungsstäbchen, man kann Q-Tip nehmen, vorher in irgendeine Flüssigkeit tauchen, die der Patient gerne mag. Auch das ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen unverständlich, aber es gibt ja Patienten, die mögen Wasser, es gibt Patienten, die mögen Tee, es gibt Patienten, die mögen auch Bier und ja, warum halt nicht ein Q-Tip in Bier tauchen, wenn der Patient das möchte und damit die Schleimhäute befeuchten. Eiswürfel ist auch ein gutes Thema. Wenn der Patient das lutschen kann und es möchte, warum nicht?
Ja, total spannend und interessant, ne? Ich habe mal ein Interview geführt mit einem Chefarzt auf so einer Palliativstation und der hat mir auch erzählt, ja, da ist der Patient, mit dem habe ich gestern Abend noch ein Gläschen Rotwein getrunken. Und da dachte ich, wie im Krankenhaus auf der Station trinken Sie Rotwein mit Ihrem Patienten? Ja, der mag gerne Rotwein und deshalb trinke ich mit dem ein Glas Rotwein. Und das fand ich total beeindruckend eigentlich, weil das wird ja ein Unfallchirurg aus einer Station wahrscheinlich nicht machen. Aber in dem Fall, klar, einleuchtend.
Ja, total. Und das ist immer wieder erstaunlich, wenn du Palliativpatienten betreust, was sich daraus entwickelt. Also auch da erinnere ich mich an zwei ältere Damen, die ja sehr missmutig auf die Palliativstation natürlich mit dem Schicksal hadernd gekommen sind. Und dann haben wir die von der Palliativstation in Hospiz verlegt und im Hospiz haben sie den Gin-Abend eingeführt. Und ein halbes Jahr später haben wir das Hospiz besucht und die Pflegekräfte sagten, ah, okay, ihr seid das mit den beiden Damen, mit dem Gin. Und die beiden Damen waren zwar leider nicht mehr in dieser Welt, aber den Gin-Abend gibt es anscheinend bis heute.
Wie schön. Ja, also ich glaube, dass wir daran jetzt auch einfach merken, dass wir mehr hin in diesen Situationen vom alltäglichen Rettungsdienst denken, nämlich wir wollen schöne Vitalwerte haben, wir wollen ein tolles Monitoring, die Werte sollen wieder in den Normbereich rutschen, sondern mehr hin zu dieser Leidenslinderung und Symptomlinderung übergehen müssen und alles andere einfach mal ausblenden müssen, auch wenn es für uns ein bisschen ungewohnt ist, muss ich sagen. Wir haben jetzt schon ganz viel über diese medizinischen Aspekte gesprochen. Hast du vielleicht noch gute Skills, wie man ja gut kommuniziert in diesen Situationen mit den Angehörigen, aber auch vielleicht mit dem Patienten selber? Also wir hatten ja das gerade schon, dass man denen ein bisschen was an die Hand gibt, was sie tun können, wenn das und das eintritt. Aber vielleicht auch für uns, wenn wir da reingestolpert kommen in diese Situation, ja nun mal einfach, wir sind ja dann in kürzester Zeit da, aber wollen ja auch irgendwie in diese emotional sehr belastende Situation irgendwie auch gut eingreifen können. Und wenn wir es jetzt da in dem Sinne schon nicht mehr mit unserem alltäglichen Handeln mit der Medizin machen, dann halt irgendwie mit der Kommunikation. Hast du da noch in die Richtung ein paar Tipps vielleicht, was du uns an die Hand geben kannst?
Sei ehrlich.
Okay.
Das ist das Allererste. Sei ehrlich, lüg dem Patienten nicht an, sag ihm nie, es wird schon wieder gut, wenn es nicht wieder gut wird. Ansonsten mach das, was du selbst mit dir gerne haben wollen würdest. Bedenke immer, ihr seid Fremde, wir sind Fremde und der Patient ist in einer verdammt schwierigen Situation und der braucht kein Mitleid, der braucht Empathie und der braucht offene Worte, der braucht ehrliche Worte. Und der Patient merkt, wenn man nicht authentisch ist. Genauso wie der Patient merkt, wenn man nervös ist. Sei dir sicher, was du tust. Und auch wenn der Patient im Palliativnetz ist, mein Vorgehen ist immer, frag den Patienten erstmal, ob er weiß, was los ist. Ich habe Patienten erlebt, die waren auf der Palliativstation im Hospiz, die haben gesagt, ich weiß gar nicht, dass ich sterben muss. Das ist nicht darauf zurückzuführen, dass denen das keiner sagt, natürlich, sondern das ist ein mutmaßlich Verdrängungsmechanismus. Wenn du dir jetzt vorstellst, du kommst zu einem Patienten, der Luftnot hat und sagst ihm, naja, sie werden ja bald sterben, weil sie haben Krebs, so ungefähr, dann wird das in einer Katastrophe enden. Mhm. Der normale Menschenverstand sagt einem das, aber wir sind Rettungsdienstler, die das Herz ein bisschen auf der Zunge haben und schon mal sagen, oh, die Sättigung ist schlecht. Mhm. Und der Patient hört schlecht. Mhm. Also achte auf die Sprache. Wir missachten das im Alltag immer. Wir wissen, das wird jetzt gleich wehtun, wenn wir eine Vigo legen. Mhm. Und es wird dann auch wehtun. Mhm. Das heißt nicht, lüg dem Patienten an und sag, du wirst das beste Gefühl deines Lebens gleich verspüren. Aber sei ehrlich.
Okay.
Das heißt, es gibt tatsächlich so Formulierungen. Kannst du so ein paar Formulierungen und Sätze sagen, die man, auf die man besser verzichten sollte? Also ich stelle mir gerade zum Beispiel vor, wie das bei mir ankommen würde, wenn jemand sagte, soll denn noch alles gemacht werden? Oder sowas beispielsweise. Und dann würde ich doch als Angehöriger sagen, ja, natürlich soll jetzt noch irgendwas gemacht werden. Also worum geht's hier? Manchmal lösen wir ja mit bestimmten Formulierungen vielleicht auf der Gegenseite auch etwas aus, was wir gar nicht beabsichtigt haben. Also gibt's da so ein paar Dinge, auf die man besser verzichten sollte?
Alles ist ein gutes Stichwort. Es wird alles wieder gut, ist artverwandt. Alles, was mit Schmerzen zusammenhängt. Alles, was Unwohlsein suggeriert. Also Dinge, die man eigentlich auch im Alltag im Rettungsdiensteinsatz vermeiden sollte, gelten auch da. Und wie gesagt, schau einfach, dass du ehrlich bist, offen bist und so offen, wie der Patient es verträgt. Also Offenheit bedeutet nicht, dem Patienten alles zu sagen in dieser Sekunde, sondern es bedeutet, den Patienten an die Wahrheit ranzuführen. Und du sagtest es gerade, gefühlt haben wir ja nie Zeit im Rettungsdienst. Der Reanimationszyklus, der ist schon beschränkt auf wenige Minuten und so weiter und so weiter. Aber Palliativmedizin ist, was das angeht, vielleicht etwas zeitloser. Es muss aber auch eine Leitstelle aushalten.
Ja, Thomas, ich danke dir ganz herzlich oder wir danken dir ganz herzlich, dass du hier bei uns warst. Mal die Perspektive für uns vielleicht auch geändert hast, ne? Weg von der Vitalfunktionsmechanik hin zu dem Punkt, an dem man sagt, vielleicht ist das nicht der Wunsch, den der Patient und seine Angehörigen jetzt aktuell von uns haben, sondern vielleicht geht es hier um andere Therapieziele. Und darüber zu sprechen, auch was dann zu erwarten ist, die Optionen aufzuführen, die wir haben, um in diesen Situationen dann sinnvoll auch agieren zu können. Die organisatorische Einbindung, ne? Neben dem Rettungsdienst natürlich eben diese SAPV, Thematik mal einmal zu beleuchten, Patienten, die Patientenverfügung mal einmal zu erklären. Das sind Dinge, die häufig in der rettungsdienstlichen Ausbildung, glaube ich, zu kurz kommen und wahrscheinlich auch keine beliebten Fortbildungsthemen sind. Dabei glaube ich, dass das zunehmend wichtig ist, dass das geschieht und man sich damit auseinandersetzen muss, genauso wie sich Angehörige und wir alle uns wahrscheinlich damit auseinandersetzen müssen, was denn unsere Wünsche eigentlich sind, damit wir frühzeitig einfach keinen Zweifel daran lassen, was geschehen soll, wenn es zu bestimmten Situationen kommt. Deshalb halte ich das für extrem wichtig und in unserer Podcast-Serie auch an dieser Stelle, also an einer sehr, sehr frühen Stelle für ein sehr, sehr gebotenes Thema. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute da gewesen bist, um uns über Palliativmedizin ein bisschen weiter aufzuklären. Und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder, Thomas, gleichzeitig verbunden hier mit der Einladung. Und vielleicht können wir ja mal über die Schnittstelle Rettungsdienst ZNA sprechen.
Ja,
das wäre doch auch ein spannendes Thema. Dann können wir uns ja vielleicht sogar mal so ein bisschen streiten, weil da ist vielleicht ein bisschen mehr Konfliktpotenzial drin als im Thema Palliativmedizin.
Meinst du wirklich?
Ja, das könnte so sein. Also herzlichen Dank. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Sprechstunde Rettungsdienst ist ein Podcast der Zeitschrift Rettungsdienst. Wir freuen uns über Feedback an podcast@skverlag.de.